先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Auf Deutsch, willkommen zum Tomasius Club, heute mit Rebecca Pates und einem Thema, das ja viele interessiert. Ich übergebe gleich zur Vorstellung des Buches, das heute der Anlass unseres Gesprächs sein soll, an Bettina und sage nur vorher an, dass wir in der zweiten Hälfte des Gesprächs dann auch das Publikumsmikrofon mobilisieren werden und dass wir heute um 9:30 fertig sein müssen. Das sind die beiden sozusagen konkreten Ansagen. So, jetzt.
Okay, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier im Horns Erben. Rebecca Pates, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Der Tomasius Club, für diejenigen, die hier keine Stammgäste sind, hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, das Erbe von Christian Tomasius weiterzuführen. Und zwar war der einer, der 1688 die erste Monatszeitschrift in Leipzig herausgegeben hat mit wissenschaftlichem Inhalt. Wir wollen es ihm gleich tun, das heißt, oder ähnlich tun, indem wir das sozusagen auf eine Gesprächsvariante dann erweitert, modernisiert haben. Und das können Sie dann auch, deswegen haben wir hier die Mikrofone, nicht nur damit Sie uns besser verstehen, sondern wir zeichnen das Ganze auch auf. Das können Sie dann nachhören auf unserer Seite www.tomasiusclub.de als Podcast. Also wenn Sie dann nochmal das eine oder andere Statement nachhören wollen oder weiterempfehlen wollen, können Sie das gerne tun. Es wurde schon gesagt, wir haben das Publikumsmikrofon und werden dann nach der Hälfte dann an Sie weitergeben, weil es ja auch ein Thema ist, was Sie besonders dann interessiert. Also wir geben hier bloß die Startvorlagen, ja. Nun möchte ich unseren Gast vorstellen, Rebecca Pates, Professor Dr. Rebecca Pates, lehrt Politikwissenschaften an der hiesigen Universität. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren schon? Schon eine ganze Weile.
Ich habe 2001 hier angefangen.
Ja, also schon 12 Jahre lang. Sie studierte an den Universitäten Oxford, Hongkong, McGill. 2004 bekam sie einen Preis, den Theodor-Litt-Preis für ihre Lehre. Also die scheint sehr gut anzukommen. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind politische Anthropologie, Staatstheorien und Gender. Manchen wird sie vielleicht auch bekannt sein aus dem Frages, aus dem Frauen- und Geschlechterforschungszentrum, was es an der hiesigen Universität gab oder gibt. Nach wie vor ist das wahrscheinlich jetzt noch im Umbruch gerade. Sie hat viele Projekte am Start. Die Themen sind, ich habe das mal zusammengefasst, von Prostitution und Sexindustrie über die Kriminalitätsprävention an den Grenzen zwischen Deutschland, Polen und Tschechien, dann Rechtsextremismus im ländlichen Raum, Antidiskriminierung, Diversität als politische und sprachliche Aufgabe. Ich habe da jetzt bloß einige Dinge herausgenommen. Sie hat natürlich eine ganz lange Publikationsliste. In den letzten Jahren oder seit 2007, glaube ich, also seit etwa 6-7 Jahren, gibt sie jährlich ein Buch heraus. Sie können das dann auf ihrer Universitätsseite dann auch noch nachlesen, also zu den Themen, die ich eben gerade benannt habe. Heute haben wir ein Buch, was Anfang des Jahres erschienen ist. Es nennt sich Der Ossi, mikropolitische Studien über einen symbolischen Ausländer. Das ist ein Sammelband mit 3 Teilen, insgesamt 11 Aufsätze unterschiedlicher Provenienz von ganz unterschiedlichen Autoren. Vielleicht können Sie ja gleich was dazu sagen, wie es zu diesem Band gekommen ist und ja, wer daran mitgearbeitet hat.
Das war so, dass ich die Studierenden eines Tages gefragt habe in meinem Methodenseminar. Also ich würde Ihnen vorgeben, sagte ich Ihnen, was Sie zu lernen haben, aber nicht, woran Sie es üben sollen. Und ich habe Sie gefragt, zu welchem Thema Sie das denn gerne üben würden. Und es gab eine Abstimmung und die Mehrheit der Anwesenden wollte mehr über die Konstruktion des Ostdeutschen erfahren oder genau zu sein, die Konstruktion des Ossi. Das, was den Begriff Ossi interessant macht, und es geht wirklich hauptsächlich um den Begriff Ossi, nicht das Phänomen des Ostdeutschen oder die Charakterzüge des Ostdeutschen oder die Lebensweisen des Ostdeutschen, sondern um den Begriff Ossi. Was den interessant macht, ist, dass wir eine Asymmetrie festgestellt haben zwischen Ossi und Wessi. Während Wessi dann verwendet wird, wenn jemand aus westdeutscher Provenienz in den Osten kommt, dann ist er Wessi. Ne? Also jemand, der hier ein bisschen fremd ist, oft Aufbauhilfe, so Entwicklungshilfe leistet, dann ist er Wessi. Aber ein Ossi ist ein Ossi, egal wo er ist. Also wir haben hier Landstriche voller Ossis, die niemals im Westen waren und sie gelten trotzdem als Ossis. Und was daraus oft deduziert wird, ist, dass ein Westdeutscher ist, Westdeutscher sein ist eine Handlung, nämlich in den Osten zu kommen. Dann wird man zu einem Westdeutschen. Man verliert auch den Status als Westdeutscher, wenn man wieder weggeht. Aber ein Ostdeutscher ist man, also ist ein Wesenszug. Wir wollten dem einfach nachgehen, wir wollten einfach schauen, warum ist das so, woher kommt die Asymmetrie, bedeutet sie irgendwas, hat sie eine Funktion? Und die Studierenden suchten sich dann in dem Seminar unterschiedliche Subthemen aus und die waren zum Teil sehr hoher Qualität meines Erachtens und da wollten auch ein paar Kollegen, sagten, ja, das finden wir auch ein schönes Thema und so kam dann eine Reihe von Artikeln zusammen, die wir dann in diesem Sammelband zusammengefasst haben. Also es war jetzt keine Intention, es war auch kein gefördertes Forschungsprojekt, ein singuläres Projekt, sondern es war einfach eine Serie an Interessentinnen und Interessenten, die gesagt haben, da wollen wir dazu was machen. Und da haben wir einfach diese 11 Aufsätze dann gesammelt.
Das heißt, dieses Buch steht im Spannungsfeld von Jammer-Ossi bis Besser-Wessi. Ossi als Avantgarde und als jemand, der völlig schambeladen, also es gibt ja einen Haufen Attribute, mit denen der Ossi da beladen wird, also die sind auch sehr widersprüchlich zum Teil. Genau. Und das stellt für mich jetzt auch so eine Paradoxie da. Wie kommt es dazu, dass so ganz unterschiedliche Attributierungen da stattfinden?
Ja, also ich müsste spezifizieren, es wird der Begriff, nicht jeder, der aus dem Osten kommt oder im Osten lebt, wird Ossi, als Ossi bezeichnet. Der Begriff kommt, wir haben uns vor allem mit Zeitungsartikeln beschäftigt, und der Begriff kommt vor allem dann vor, haben wir festgestellt, wenn es zu einer gesellschaftlichen Änderung kommen soll. Und dann gibt es einfach zwei Funktionen. Die eine Funktion war, um 2004, als Hartz IV eingeführt werden sollte, gab es plötzlich den guten Ossi, der umbruchserfahren war, der Ossi, der eigentlich Gesamtdeutschland damit ein bisschen pazifiziert sollte, dass es jetzt zu einem großen sozialen Umbruch kommen würde, weil man sagte, sogar die Ossis haben es geschafft, die haben ja auch einen Umbruch hinter sich und denen geht es doch ganz gut und deswegen können die Gesamtdeutschen sich auch nicht beschweren. Also das war dann so ein Pazifizierungs-Ossi. Das ist der Zeitraum 2004, 2005, wo geballt es zu einem sehr positiven Ossi-Bild kam, aber mit eben dieser Funktion Hartz-IV-Einführung ist nicht so schlimm. Sonst war Ossi sehr oft, und ich rede in der Vergangenheit, das ist eine Studie, die wir vor allem in Mitte des letzten Jahrzehnts gemacht haben, 2004, 2005, 2006, war der Ossi-Begriff sehr oft negativ beladen. Also wenn es nicht um Hartz IV ging und den umbruchserfahrenen Ossi, ging es oft um den Ossi, der eben, wie Sie gerade sagten, ein Jammer-Ossi ist oder jemand, der nicht zurande kommt. Und da war das so ein Normalitätsproblem. Ne? Da ging es darum, also Sie kennen ja die Diskurse, das Boot ist voll, wir können uns nicht mehr Migranten oder Asylbewerber leisten. Und in dem Fall, interessanterweise, kam es sehr oft, gerade auch im Spiegel, zu Artikeln darüber, dass wir uns den Osten so nicht mehr leisten können. Die Ostdeutschen jammern einerseits, sind aber wahnsinnig teuer und ganz Deutschland wird daran zugrunde gehen und wir müssen da Sonderwirtschaftszonen oder so einführen. Also man müsste den Osten eigentlich ein bisschen degradieren in so ein Entwicklungshilfeland.
Aber das sind doch dann so Fantasien von, sagen wir mal, auch vor allen Dingen westdeutschen Zeitungsschreibern, ja, die ja auch in der Mehrzahl so analysiert werden. Und das ist manchmal also ein bisschen sehr, wie soll man sagen, speziell, ja, was die dann so sagen. Und ich bin da ganz froh, dass ich habe das damals auch gelesen und stelle jetzt fest, dass ich das offensichtlich wieder vergessen habe, weil es auch so blödsinnig ist. Ja. Und das wird aber natürlich jetzt sozusagen unter dem neutralen Auge der Wissenschaft, ja, wird das also dann erbarmungslos seziert und wird dann so noch einmal betont. Ja. Ah, okay. Und mir ist das dann bei der Lektüre von vielen Artikeln so gegangen, dass ich manchmal denke, ja, jetzt hätte ich gerne noch einen Kontext. Also ich weiß, dass die Artikel schon, es sind immer relativ viele Fußnoten zu jedem Artikel, sehr viele Belegstellen und dann auch sehr viel wissenschaftliche Literatur. Also ich will jetzt auch natürlich die Autoren, die sie jetzt auch alle nur so pauschal verteidigen müssen, das wäre jetzt ja auch ungerecht, ich will jetzt nicht von denen verlangen. Ich will nur sagen, dass die Lektüre so anregend ist, dass man dann eigentlich mehr wissen will. Ja? Also zur Psychopathologie des westdeutschen Feuilleton-Redakteurs, ja? Würde man dann gerne irgendwas wissen. Oder, ich meine, es gibt auch Herrn Mahr, ja, da gibt es, oder Herrn Engler, ja, die jetzt keine westdeutschen Feuilleton-Redakteure sind. Ja. Also kann man das sozusagen, das sind so eine Art Diskursfeldstudien, ja, kann man das in irgendeiner Weise, kann man ein Ergebnis formulieren, was das gezeigt hat?
Also wenn ich müsste da ein bisschen abstrahieren natürlich. Also wir haben jetzt den Begriff Ossi untersucht, weil Studierende das gerne so wollten. Man hätte auch den Begriff Türke untersuchen können. Und man hätte andere Funktionen gefunden. Also im Allgemeinen geht es uns darum, also eigentlich ist es schon auch öfter gezeigt worden, aber es geht um die Ethnisierung des Sozialen. Sehr oft, wenn wir über soziale Probleme reden, das ist eine Mode der letzten 20 Jahre, aber wenn wir über soziale Probleme reden, reden wir nicht mehr über Klasse. Klasse ist ja völlig altmodisch geworden. Milieu ist fast so altmodisch wie Klasse. Wir reden inzwischen über Ethnien und wir ethnisieren immer, wenn wir über soziale Probleme reden wollen und wenn wir denen ein Gesicht geben wollen. Das ist auch so eine Verkürzung. Man möchte sehr komplexen Zusammenhängen ein Gesicht geben und der Begriff Ossi ist so ein Gesicht. Also der hat unseres Erachtens so eine ganz bestimmte Funktion. Man hätte das Problem natürlich mit der Studie auch im Nachhinein, und das höre ich auch ab und zu, wir reproduzieren natürlich die Klassifizierung Ossi, indem wir darüber eine Sonderstudie machen. Wenn ich über den Bayern geredet hätte, hätten wir auch nur so eine Ethnisierung des Sozialen gehabt. Wahrscheinlich also des konservativen Sozialen, das Problem der Katholiken in Deutschland, mangelnde Bereitschaft, sich zu ändern. Also ich kann mir da schon vorstellen, was da rauskäme. Aber wir waren halt nicht in Bayern und da haben wir einfach über den Ossi geschrieben. Also ich möchte das nicht zu hoch hängen. Also ich möchte hier nicht gesagt haben, dem Ossi geht es anders als anderen ethnisierten Personengruppen. Ich möchte auch nicht, ist es nur, der Begriff Ossi hat eine andere Funktion als der Begriff Bayer und nichts weiter haben wir aufgezeigt. Ich habe damit noch nicht gezeigt, dass es bestimmte Diskriminierungserfahrungen gibt. Ich habe auch nicht gezeigt, wie die Machtverhältnisse in Deutschland funktionieren. Ich habe nur eine Reihe von Studien darüber zusammengestellt, was die Funktion des Begriffs Ossi ist. Und wir wollen, muss ich zugeben, in einer zweiten Studie, ich habe sehr viel Zuschriften bekommen, ich habe E-Mails bekommen, ich habe handgeschriebene und maschinengeschriebene Briefe bekommen. Leute, die sagen, meine Frau und ich saßen am Frühstückstisch und haben sie heute im Radio gehört und wollen ihnen sagen, dass wir sie unterstützen und auch wir werden diskriminiert. Das ist natürlich tragisch im persönlichen Fall, aber ich versuche dem jetzt ein bisschen weiter nachzugehen. Das war ja eine Klassifizierungsstudie. Es geht nur um den Begriff Ossi. Und ich möchte jetzt nachschauen, gibt es tatsächlich ein Phänomen, das wir Diskriminierung nennen können oder jedenfalls unterschiedliche Chancen im Leben, sind in den Eliten tatsächlich wirklich immer noch sehr unterschiedliche Personengruppen vertreten, haben Ostdeutsche tatsächlich andere Chancen als Westdeutsche. Das kann man aber so natürlich, da müssen wir natürlich ins Feld gehen und mit Leuten reden und Interviews machen und auch mit Wessis im Osten möglicherweise und einfach mal schauen, wie das sonst so funktioniert.
Wäre jetzt also diese Fortsetzungsgeschichte, ja, also die dann irgendwie, auf die man jetzt warten kann.
Ja, also ich sehe das wie Sie. Wir haben ein Problem angesprochen, haben es aber nicht gelöst in dem Band. Wir haben es nur sehr detailliert und sehr ziseliert aufgezeigt.
Ja, dann will ich nochmal nach der Methode fragen. Also kann man das eher offensichtlich machen? Das gilt als Wissenschaft, wenn man solche Diskurse analysiert, ohne auf das zu kommen, was diese Diskurse ja direkt nahelegen. Also es wird dann zum Beispiel nicht gesagt, dass das nicht stimmt, was da jemand sich zusammenfantasiert. Ja? Es wird nicht gesagt, dass soziale Datenerhebungen eine andere Auslegung nahelegen würden. Also es wird eigentlich gar nicht auf die Ebene der wirtschaftlichen Realität Bezug genommen. Es wird auch kein Korrektiv angeboten. Mhm. Und das ist also eine wissenschaftliche, sozusagen methodisch saubere Art und Weise, die sozusagen gefangen bleibt in diesem Vokabular.
Dem würde ich aber erstmal kurz mal widersprechen, weil ich finde das nicht, dass das der Fall ist, weil in den einzelnen Beiträgen doch beispielsweise, also augenscheinlich war es doch bei dem Herrn Maat, dass dessen Thesen ausgehebelt wurden mit Gegenbeispielen, mit Fallstudien. Und das fand ich irgendwie, also es passiert innerhalb der einzelnen Beiträge, wenn
ja, das
dann.
Das ist das einzige Beispiel, was ich auch erinnere. Ja? Da wurde dann gesagt, dass es Untersuchungen gäbe, die oder Befragungen gäbe, die das überhaupt nicht nahelegen. Seine These war noch mal kurz welche? Das war so diese Töpfchentheorie, ist das die?
Das ist Pfeiffer.
Ach, das ist Pfeiffer. Was war jetzt nochmal diese?
Ja, dass sozusagen als Gefühlsstau alle, die Pathologisierung der Ossis, weil alle gestört sind. Ja. Weil wir unter repressiven Systemen groß geworden sind und deswegen natürlich auch dementsprechend das in unserer persönlichen Struktur sich manifestiert.
Ja, Maat ist ein ostdeutscher Psychologe, war sehr bekannt eine Zeit lang und versuchte tatsächlich zu erklären, dass die Ostdeutschen kollektiv gestört sind und einer ganz bestimmten Intervention bedürfen. Und natürlich stand er da an vorderster Stelle, um den Ostdeutschen zu helfen. Er überwand das Ostdeutschen-Syndrom auf eine Art und Weise, die nicht so ganz klar ist aus der Literatur. Aber dass das so nicht stimmt, ist ist leicht zu widerlegen. Wir haben aber auch noch ein paar andere Beispiele. Also die Pfeiffer, Sie können sich bestimmt an die Pfeiffersche Töpfchenthese erinnern. Der Kriminologe Pfeiffer, der immer sehr schnell von der Leber weg mit schönen, sehr zitierfähigen Thesen zur Hand ist. Er hatte behauptet, dass der Ostdeutsche anders ist als der Westdeutsche, weil, und das sieht man an den Kindergärten. In den Kindergärten würden Kinder auch an ihre Töpfe kollektiv und zur gleichen Zeit auf die Töpfchen gesetzt und müssten lernen, zur selben Zeit wie alle anderen aufs Töpfchen zu gehen. Und das produziere einen Charakter in Leuten, die aufeinander abgestimmt sind, so ein Kollektivcharakter waren. Die Westdeutschen sind individualisiert, sind die Ostdeutschen durch Kollektivtöpfchengänge anders sozialisiert, grundsätzlich anders sozialisiert. Auch das ist widerlegt, also weil die nächste These war, deswegen sind Ostdeutsche rechtsradikal.
Das hat ja dann noch Frank Schirmacher dann noch mal viel stärker gemacht, also durch den Weggang der ostdeutschen Frauen, die dann sozusagen an allem schuld sind.
Ich bin immer noch mit der Methode beschäftigt, dann muss ich vielleicht anders ansetzen. Also gut, wenn jetzt gesagt wird, erstens mal war der Anspruch nicht, sozusagen Soziologie und soziologische Fakten einzubeziehen, das war jetzt einfach nicht der Anspruch, darum ging es nicht, das wäre eine extra Arbeit. Müsste man aber dann nicht vielleicht ansatzweise unterscheiden, wie wichtig die Diskurse sind, die man da sich vornimmt. Denn vielleicht hat mich das gestört, weil ich fand das zum Teil richtig unangenehm, das alles zu lesen, weil das zum Teil so Vorurteile sind und so irgendwie dumme Fantasien von Leuten, wo ich immer sage, schlaf mal drüber und am besten schreibst du nichts mehr dazu. Das ging mir aber deswegen so, weil ich jetzt, es gibt keine Reflexion in diesem Buch, die mir anbietet, dass man zum Beispiel sagt, also hier, wir machen Zeitungsdiskurse, wir unterscheiden erste oder dritte Seite oder so etwas, wir unterscheiden lange oder kurze Texte und dann der Herr Pfeiffer zum Beispiel, der wird ja in ganz anderen Sachen, auch wenn er nicht über Ossis redet, wird er dauernd zitiert, er hat so eine mediale Präsenz, die Journalisten lieben ihn wegen dieser Thesen, die er absondert und ist dann halt mal jede 50. auch falsch. Ja? Aber das liegt auch ein bisschen bei ihm, weil er so inflationär gebraucht wird. Also Einzelinterviews, Zeitungen, die eine gewisse Meinungsbildung haben, mit einer bestimmten, das kann man ja an der Auflagenhöhe auch ablesen, unter anderem kann man da etwas ablesen, also diese Differenzierungen, wo man einsetzt, nach was ging das? Ich hatte eher das Gefühl, es gibt sozusagen thematische Interessen, also man hat den Ossi und, ja, der Ossi und speziell die Frau oder so etwas genommen. Ist das richtig? Und hätte man nicht, aber doch, ich muss ja ein bisschen kritisch sein, hätte man nicht doch sozusagen dem Leser jetzt, also jemandem wie mir, auch ein bisschen Orientierung geben müssen, wo man ansetzt. Das, die gehen einfach so los, wie wenn das existiert, dieses Ossi-Vorurteil.
Ja, also es ging uns darum, eine Kartografie dieses Begriffes zu zeigen. Also und nichts weniger und nichts mehr. Also es ging eigentlich vor allem darum, wie die Studierenden zum großen Teil vorgingen, sie haben sich ein bestimmtes Medium rausgesucht, also vor allem den Spiegel oder vor allem die Zeit. Oder, also es gab auch einen potenziellen Beitrag zu Super-Ilu. Super-Ilu war eigentlich faszinierend, weil das wird auch von einem Westdeutschen geleitet, aber hat eine völlig andere Tendenz. Da wird der Begriff Ossi inflationär gebraucht, aber nur positiv konnotiert und immer dieser Umbruchs-Ossi, der Mensch, der unternehmerisch ist, der sich neu aufrappelt, der sich immer wieder aufrappelt, der nie aufgibt, der sehr viel Mut hat und so weiter. Das ist dieser schöne Umbruchs-Ossi, den hatten wir auch zum Teil im Spiegel und in der Zeit, aber nicht ganz so systematisch wie in der Super-Illinois, war der Beitrag einfach nicht so geschrieben, dass wir ihn verwenden konnten. So, ist das Wissenschaft? Ja, also ich muss sagen, wir hatten nicht vor, daraus ein Buch zu machen, das sehr viel diskutiert wird. Es war eine Spielerei aus einem Seminar und es ging darum, eine Kartografie des Begriffes zu verwenden. Wir wollten damit aufzeigen, was im Sagbaren ist und was mögliche Funktionen sind. In einem zweiten Schritt müsste man natürlich sagen, wer verwendet den Begriff und was hat das für Implikationen? Also, dass überregionale Zeitungen diesen Begriff so verwenden, wie sie ihn verwenden, halte ich schon für relevant. Weil wir natürlich auch diese radikale Negativbesetzung des Begriffes, wenn ich jetzt verallgemeinern darf, über diese 11 Artikel schon herausgefunden haben. Was man jetzt daraus macht, die Implikationen, hat ja natürlich sehr viel damit zu tun, inwieweit diese Wissenskategorien tatsächlich Implikationen haben auf die Realität der Menschen. Also je nachdem, ob man eine Labeling-Hypothese hat, wo man sagt, naja, wenn man die Leute lang genug so benennt, werden sie ihre Charakterzüge ändern, wenigstens wenn sie im Westen sind, würde man denken, dass es ganz klare Implikationen gibt. Ich denke tatsächlich, dass diese Kartografie uns ein bisschen einen Einblick gibt, Das ist unsere zweite Studie, wir haben die gerade angefangen, ein paar der Teilnehmerinnen sind hier. Aber wir haben uns ein bisschen angeschaut, wie ist es denn mit den Machtpositionen in Ost und West? 25 Jahre nach dem Mauerfall. Wie ist es? Gibt's? Ich dachte, vielleicht sind Ossis unterrepräsentiert in den Leitungsfunktionen, staatlichen Leitungsfunktionen im Osten, aber dafür überrepräsentiert im Westen. Könnte doch sein. Wir stellen fest, Ossis sind dramatisch unterrepräsentiert im Westen. Sie machen ja 20% der Bevölkerung aus und sind auch im Osten weniger repräsentiert als die Westdeutschen. Oder wenigstens die Leute, die in Westdeutschland geboren sind, in Westdeutschland zur Schule gegangen sind, in Westdeutschland studiert haben und oft dann da später rübergekommen sind. Also wir haben tatsächlich bei der Machtelite, dieser Elitentransfer, den wir 1991 hatten, der sehr viel erklären soll, der ist 25 Jahre später noch nicht abgearbeitet, dieser Elitentransfer. Die Elite ist immer noch eine Elite, die von drüben kommt.
Was haben Sie denn für eine Vermutung, woran das liegt? Also ist es ein ausgebremst werden oder haben die Ossis einfach immer noch nicht die Spielregeln verstanden?
Also in der LVZ letzte Woche hieß es Seilschaften. Die Westis hätten Seilschaften gebildet. Das müsste man empirisch untersuchen. Also viele meiner Kollegen sagen, es geht um Habitus-Fragen. Also Wessis suchen sich halt Leute aus, die ihnen ähnlich sind und die sind natürlich sozialisiert auch im Westen. Also es geht, glaube ich, nicht um eine explizite, intendierte Ausgrenzung von Personengruppen, aber es gibt natürlich so ein Geschmäckle. Also man passt halt zusammen und es ist ja auch oft so, dass Leute, die hierher gezogen sind aus den alten Bundesländern, oft auch sehr viel mit Leuten aus den alten Bundesländern zu tun haben. Studierende sagen mir, das ist in ihren Kreisen nicht mehr so. Da ändert sich tatsächlich anscheinend einiges. Ich glaube, auch der Aussage müsste man nachgehen. Manche Studierende geben zu, sie kennen als Westdeutsche nur andere Westdeutsche. Und manche Studierende sagen, nein, ihr Kreis sei gemischt oder sie wüssten es gar nicht. Wie gesagt, ich denke, man muss da genau hinschauen.
Aber diese These würde ja widersprechen einem Artikel, der zum Beispiel in diesem Buch mit drin ist, über die besonders gute Anpassungsfähigkeit innerhalb des neoliberalistischen Systems. Wo das wird ja permanent hervorgehoben, also wie flexibel, mobil, arbeitswillig und so weiter der Ossi ist. Also wieso er dann nicht irgendwie in die entsprechenden Positionen kommt.
Das ist der Fall. Also die Diskurse und die Realität klaffen sehr weit auseinander. Wenn der Ostdeutsche wirklich so ein brillanter Neudeutscher ist, so ein Neoliberaler, dann müsste er eigentlich dominieren und fast sowohl Ost wie West als auch im Bund dominieren. Aber er ist unterrepräsentiert und entweder stimmt der Diskurs nicht oder er hat keine positiven Auswirkungen auf die Realität.
Ich verstehe nicht, was das heißt mit unterrepräsentiert. Das klingt ja so, als gäbe es irgendwo eine Gesellschaft, wo so eine Art Gerechtigkeit herrscht, ja, in der bestimmte gesellschaftliche Teile sozusagen gleichmäßig anerkannt werden. Da müssten Sie als Frau ja zum Beispiel gleich widersprechen, weil wir haben wie lange schon die angebliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen und wir haben sie natürlich nicht. Ja? Also es ist auch mit der Repräsentation von Katholiken oder Protestanten oder Nichtgläubigen nicht so weit her, wenn man da genauer hinguckt. Also ich weiß gar nicht, was das für ein Argument sein soll. Also wenn man in einer repräsentativen Demokratie vielleicht, wenn man eine Partei hat und dann muss man sozusagen darauf achten und insgesamt als Staat wäre das natürlich auch wünschenswert. Wünschenswert wäre das schon, aber real ist es doch nie. Ich meine, wo kommt denn diese Blauäugigkeit her, als ob jetzt die Ossis irgendwie nach 25 Jahren, ja warum nicht nach 17,5 Jahren oder vielleicht dann erst nach 30 Jahren? Also wie will man denn eine Erwartung in einer Situation formulieren, die eine ganz bestimmte Geschichte hatte? Ja? Und diese Geschichte besteht unter anderem darin, man kann das ja auch an der Universität studieren, dass bestimmte Leute aus dem Westen Jobs gekriegt haben, die Leute aus dem Osten nicht mehr kriegen konnten, durften, wie auch immer, es war halt einfach so. Dann dauert das aber mindestens mal 25 Jahre, weil die Leute, die sie gekriegt haben, 40 waren und das 25 Jahre bis zur Rente dauert. Also vorher passiert grundsätzlich vielleicht sowieso wenig. Das mag jetzt, das will ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen, dieses Argument, aber es würde dann immer noch sagen, dass natürlich wir jetzt in einer Situation noch leben, die in den 90er Jahren geschaffen worden ist. Und da würde ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, sie sind unterrepräsentiert. Also an welchem Maßstab misst man denn das?
Also der Maßstab ist in der Regel einfach die Relevanz in der Bevölkerung. Also wenn 20% der Bevölkerung eine bestimmte Ethnisierung durchläuft, dann sagen manche, sollten sie zu 20% in die Position vertreten sein, wenn dies eine Meritokratie wäre. Natürlich ist es naiv zu sagen, dass dieser Staat meritokratisch organisiert ist. So funktioniert kein Staat. Wir behaupten es zwar, gerade je liberaler wir sind, desto meritokratischer wollen wir sein. Aber Staaten funktionieren immer nach Netzwerken. Und in dem, also so wie den Vereinigten Staaten, haben wir seit 200 Jahren die Sklaverei abgeschafft. Und wir haben zwar einen halbschwarzen Präsidenten, aber das heißt noch nicht, dass wir den Rassismus abgeschafft hätten. Gut, aber verstehen Sie, ich kann ja in Amerika Studien zum Rassismus oder dem Funktionieren des Rassismus machen, so wie ich in Deutschland etwas machen kann über die unterschiedliche Ethnisierung der Ostdeutschen und der Westdeutschen. Und damit habe ich noch nicht viel gesagt. Ich sage nur, insofern Leute unterrepräsentiert sind, so wie Schwarze in Amerika Elitepositionen unterrepräsentiert sind, gibt es auch hier bestimmte Mechanismen, bestimmte Zuschreibungen, bestimmte Abwertungsmechanismen. Und erstmal möchte ich Sie zur Kenntnis nehmen. Ein zweiter Schritt wäre natürlich zu fragen, was machen wir jetzt oder müssen wir überhaupt was machen? Wir können sagen, und Sie als Philosoph sind da vielleicht abgeklärter, Politologie ist in der Regel auch eine normative Wissenschaft und sagt, ein idealer Staat oder eine ideale Demokratie oder eine gute Situation der Repräsentativität bedeutet, wir brauchen 20% Ossis auf Bundes-, Landes- und Landesebene. Sonst haben wir weiterhin ein Problem. Wir müssen es nicht Diskriminierung nennen, wir können es auch Netzwerke nennen. Aber wir haben ein Problem mit dem Begriff Repräsentation. Das Volk ist so nicht repräsentiert. Wir haben keine Ossis in Machtpositionen.
Das heißt also, wir brauchen eine Quoten-Ossi?
Ha. Vielleicht.
Aber es hilft nicht, dass wir einen Präsidenten und Kanzlerin haben.
Nach der Definition des Sächsischen Landtags, in diese Diskussion, die jetzt diese Woche wieder losgetreten worden ist, gilt der Geburtsort als Definition des Ossis oder Wessis. Und in dem Fall ist Angela Merkel eine Wessi. Also, was natürlich in der ganzen Sache völlig unklar bleibt, ist, was in aller Welt meinen wir, wenn wir Ossi sagen.
Ja, genau, das wäre eine interessante Frage. Also vielleicht nochmal so einfach durchguckend durch das Buch sozusagen. Wie tief geht die Definition? Also von der Abwehrenden, die da drüben im Osten Haltung. Wie tief wird der Ossi sozusagen mit Fleisch und Blut ausgestattet in diesen Diskursen?
Ja, in den Diskursen ist er ein Kollektivsubjekt und kein Individualsubjekt. Die Wessis, also der Begriff Wessi, kommt immer mit Individuen. Wenn wir in der Zeit, wenn Sie mal googeln, Zeit und Wessi, kommen individuelle Charakterstudien von mutigen Männern, die im Osten was Neues aufgebaut haben, so Entwicklungshilfe. Der Ossi ist in der Regel so ein Kollektivsubjekt, ohne Biografie, ohne Name. Es ist das Subjekt, mit dem der arme Wessi, der in den Osten gegangen ist, konfrontiert ist. Und naja, oder dieser Umbruchserfahrene eben, der auch sehr virtuell ist und ganz wenig Gesicht hat.
Der Revolutionäre ist es zum Beispiel nicht? Also der das System zur Veränderung gebracht hat?
Das, genau, also man würde doch den öfter erwarten. Wir haben in Deutschland ganz wenige Revolutionen, ne? Während wir in Frankreich und Großbritannien sind. Große Traditionen von Revolutionen haben, könnten wir in Deutschland ja auch sagen, wir haben auch eine ganz tolle Revolution vor kurzem mitgemacht und es waren die tollen Leipziger zum Beispiel, die das mit organisiert haben. Das funktioniert aber diskursanalytisch kaum. Wir finden diesen tollen revolutionären Deutschen, der im Osten veranlagt ist, kaum in den Medien. Und das ist schade. Also man könnte, und es gibt ja auch Gruppierungen, die sagen, wir müssen eine neue ostdeutsche Identität schaffen, wenn wir diese negativ besetzten Diskurse verändern wollen. Also so wie wir in den 70er Jahren Black is Beautiful als Bewegung hatten, gibt es so eine Ossi is Beautiful Bewegung. Das sind diese dritte Generation Ost, die versuchen tatsächlich neue Identitäten zu schaffen, neu zu besetzen, neue Narrative zu schaffen, damit das alles ein bisschen komplexer und auch schöner wird.
Ja, gerade die Narrative, also daran leidet es ein bisschen, dass der Begriff Ossi, der ist nicht nur ein Stigma, ist nicht nur ein Etikett, sondern da wird so eine kleine Geschichte erzählt. Also zum Beispiel diese psychoanalytische Geschichte von Leuten, die irgendwie auf irgendeine Weise nicht so fit sind, wie man es sein müsste, die auf irgendeine Weise einen Defekt mitgebracht haben und so weiter. Das wird schon ausgewälzt in Erzählungen oder es wird sozusagen das, was Sie mit Ethnisierung meinen. Also es wird wie eine eigene Gruppe von Menschen definiert, die man sich sozusagen vorstellen kann. Ja? Also wäre das jetzt auf der Ebene, ganz anderes Beispiel so, wie man manchmal auch sehr pauschal von den 68ern redet, ja, im Westen. Ist auch so ein undifferenziertes, weil es meint eine bestimmte Altersgruppe. Ja? Und dann meint es aber natürlich auch bestimmte Chaotenerfahrungen oder so etwas. Ja? Viel mehr meint man nicht, aber es wird sehr viel hineingeheimnisst. Also es wird ja auch da gesagt. Das ist zum Beispiel aber ein Unterschied. In Ossi wird jetzt keine Intriganz zugebilligt, oder?
Es gibt Unterschiede. Unterschiede. Es gibt vor allem Unterschiede daran, dass bei 68ern niemand denkt, die werden diskriminiert, sondern die haben ja uns irgendwie heimlich beherrscht. Während der Ostdeutsche, also das, niemand geht davon aus, dass der Ostdeutsche die Bundesrepublik unterwandert hat und uns jetzt unterminiert und heimlich beherrscht. Das ist, so funktioniert der Begriff einfach nicht. Also es gibt Diskontinuitäten, das hat was mit Ethnizität zu tun. Begriffe, die ethnische Begriffe sind, sind in der Regel Begriffe über Außenseiter. Und das ist das, was über den Ossi ein bisschen tragisch ist. Also natürlich wünschte ich mir, dass der Begriff wegfiele. Der Begriff Ostdeutsch funktioniert auch anders als der Begriff Ossi, möchte ich dazu sagen. Der Begriff Ossi ist in einem besonderen Maße in dieser verniedlichenden Abkürzung negativer besetzt als der Ostdeutsche. Es geht ja wirklich, es geht um die Narrative und eben nicht über die Provenienz oder die Einzelbiografie oder die Errungenschaften.
Aber mit Thoralf Stau, der ja gesagt hat, die Ossis, also ich bin auch Ossi, also die Ossis wären Immigranten ohne Heimat oder wie es auch im Titel heißt, symbolische Ausländer. Was meint denn das? Sind ja offenbar ethnologische Kategorien, die hier greifen.
Ja, also im Gegensatz zu diesem Stuttgarter Landesgericht, das behauptet hat, dass die Bezeichnung Ossi bei einer abgelehnten Bewerbung, Sie erinnern sich vielleicht, das Stuttgarter Landesgericht sagte, das kann keine ethnische Diskriminierung sein, denn Ostdeutsche reden ja dieselbe Sprache. Ja. Das Problem ist, Ethnizität oder ethnische Begriffe funktionieren natürlich sehr wohl jenseits einer technischen Bezeichnung. Also technisch gesehen sind Ethnizitäten, kann man sie festmachen, an Kleidung und an Sprache. Aber wir sehen diese Begriffe auftauchen jenseits von Kleidung und Sprache. Man sagt ja nicht wirklich, dass alle Türken in Deutschland sich anders kleiden als die restlichen Deutschen oder Britinnen in Deutschland sich anders kleiden. Ne? Aber die Britin hat trotzdem eine Konnotation, Ossi hat eine Konnotation und es geht eben nicht um Kleidung und Sprache. Da widerspreche ich dem Gericht, es gibt sehr wohl Ethnisierungen, die nichts mit diesen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts über Völker zu tun haben. Ethnisierung ist ein Versuch, einen komplexen sozialen Zusammenhalt auf eine bestimmte Provenienz zurückzuführen. Und die Provenienz in dem Fall ist eben so eine diffuse Narrative über DDR-Biografie und Sozialisierung in einem ganz anderen System.
Und wie groß sind die Chancen, das zurechtzurücken? Also gut, man verschiebt jetzt den Ansatz der Analyse auch, um noch mehr Differenzierung einzuführen und vielleicht also von der Repetition, die jetzt da unvermeidlich war, sozusagen wegzukommen. Aber zum Beispiel die dritte Generation Ost, kenne es zu wenig, aber ich finde das ja schon mal verständlich und sympathisch, wenn Leute sich wehren, sozusagen in irgendeinem Narrativ abgewehrt zu werden und die sagen, nö, das ist unser Leben und da ist nichts Schlechtes dran. Oder ist das so oder kann sich das noch irgendwie anders artikulieren? Also kann man zum Beispiel den Begriff rumdrehen? Also zum Beispiel, es gab lange Zeit die Diskriminierung der Schwulen als Schwule und irgendwann haben sie das rumgedreht. Ja. Und heute sagt man das stolz sozusagen.
Ja, also, so wie queer war lange Zeit ein Schimpfwort und ist jetzt eigentlich ein sehr stolzes Wort. Und genau, so auch Black is Beautiful, es hat wirklich eine Umwertung der Werte gegeben. Ich denke tatsächlich, dass man da auch auf sprachlicher Ebene intervenieren kann und neue Narrative schaffen kann. Und was diese dritte Generation Ost macht, finde ich sehr interessant. Sie reisen herum und versuchen auch die Narrative von jungen Leuten hier jetzt abzugreifen, mit ihnen zu reden, ins Gespräch zu kommen und zusammen, kollektiv von, das sind vor allem dominierende Berliner Gruppe, aber zusammen zu einem neuen Narrativ zu kommen und das so ein bisschen umzuändern. Und das halte ich für recht spannend. Also ich denke tatsächlich, müsste man aktiv daran mitwirken. Und andererseits kann es aber auch sein, dass der Begriff Ossi, wie wir ihn untersucht haben, also 2006, der ändert sich auch gerade. Also ich habe den Eindruck, in den letzten 2-3 Jahren, diese selben Zeitungen, in denen wir so horrende, dumme Vorurteile gelesen haben, die bringen die sehr viel seltener. Ich weiß nicht, ob das was mit Herrn Gauck und Frau Merkel zu tun hat, aber aus irgendwelchen Gründen hat sich das überlebt. Wir haben jetzt vielleicht andere Narrative, die jetzt moderner sind, wo wir jetzt eine neue Person haben, der wir die Schuld für uns, die deutsche Misere zuschieben können, also was ich, die Griechen oder so. Also die Ethnisierung der Sozialen geht weiter, aber ich glaube, der Ossi hat so ein bisschen ausgedient, wäre meine Hypothese. Also wie gesagt, ich möchte auch dem nachgehen, ob das Implikationen hatte auf die Biografien von Individuen und auf die Elitenbildungsprozesse. Wir haben tatsächlich weiterhin, und ich sehe das normativ, weiterhin ein Problem mit der Elitenbildung. Wir haben, so wie ich sagen würde, in Amerika noch immer ein rassistisches Problem, haben wir in Deutschland weiterhin ein Problem, dass Ostdeutsche unterrepräsentiert sind in Elitepositionen. Und das ist, Sie können sagen, naja, es ist überall so, ja, stimmt, und es ist nicht gut genug.
Nee. Könnte man denn sagen, dass diese, wenn man Erinnerungskultur mehr pflegen würde, also beispielsweise die Demonstration, friedliche Revolution, also den 25. jetzt den 24. Jahrestag anders feiert, also gerade die Selbstermächtigung nochmal ins Gedächtnis ruft, dass dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr das Selbstwertgefühl gesteigert werden könnte, wie es im letzten Beitrag, glaube ich, so ein bisschen anklingt?
Geht es denn darum? Geht es darum, irgendwelchen komplex beladenen Menschen irgendwie Mut zuzusprechen? Also es gibt dieses eine Zitat, was da gebracht wird, you are not responsible for being down, but you are responsible for getting up. Das ist auch sehr pädagogisch sowas. Ja. Also, aber tatsächlich würde mich das interessieren, also nicht jetzt den komplex beladenen Menschen aufzuhelfen, sondern wie könnte denn eine positive Wendung des Begriffs Ossis aussehen? Kann man das, was ihm vorgeworfen wird, einfach rumdrehen in gewisser Weise? Gibt es da Elemente?
Ich denke, ein erster Schritt wäre, den Begriff weniger häufig zu verwenden.
Okay, aber wenn eben man ihn verwendet, wie die dritte Generation Ost.
Wie die dritte Generation Ost, ja.
Wie kann man ihn positiv besetzen?
Also ich denke, das wäre ein schöner Anfang. Also das Narrativ über die einzige deutsche gelungene Revolution. Und das ist natürlich eine tolle Errungenschaft. Es war auch eine Zeit des Umbruchs. Das wurde eben aus verschiedenen Gründen dann etwas übernommen, dieser Umbruch von anderen Narrativen. Aber da könnte man doch ansetzen.
Ja, das Narrativ ist aber schwierig zu etablieren, weil man, glaube ich, jetzt mal nicht um was Kontroverses zu sagen, man sagen kann, dass die Leute, die demonstrierten, was auch immer sie wollten, das ist sicher nicht identisch mit dem, was dann kam.
Was sie bekommen haben.
Ja, genau. Also, weil das hat auch bisher, glaube ich, noch niemand behauptet. Ja? Das hat sich dann ja auch eine Meinungsbildung entwickelt.
Das ist ja cool.
Ja, gut, aber dann gab es Leute, die wollten auch das, was dann kam. Ja, aber das waren dann schon wieder vielleicht andere als die, die dann ursprünglich da waren. Ja? Insofern ist die neue Narration auch wahrscheinlich etwas schwer zu etablieren.
Ja, es ist immer kompliziert bei Revolutionen. Ne? Wir haben auch 89, 90, hatten wir natürlich eine bestimmte elitäre Bewegung, die ausgesprochen differenziert über die Reform der DDR diskutiert hat und für Reformvorschläge hatte. Und die waren sehr dominant in der Organisation dieser Proteste. Was dann kam, ist aber keine Reform der DDR, sondern eine Überstülpung von der Bundesrepublik auf die Institutionen der DDR, die dann restlos abgeschafft wurden und viele Leute in Positionen einfach in Ruhestand oder Arbeitslosigkeit geschickt worden, was ja als Kolonialisierungshypothese gilt, immer noch. Wenn Sie mir das jetzt kurz erlauben, das als Kolonialisierungshypothese in den Raum zu stellen, diese Kolonialisierung dieses Teils Deutschlands ist natürlich keine, die so intendiert war von den Demonstrierenden. Sie hatten, es gab viele Leute mit einem Bild der besseren DDR, vielleicht mit durchgängigen Grenzen und mehr Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz bekamen sie nicht, was sie wollten. Zum Teil, weil die 80 anderen Prozent sehr viel reicher waren und sehr viel dominanter waren und etwas anzubieten hatten. Und die Bevölkerung aus unterschiedlichen Gründen dachten, das sei ein attraktives Projekt. Und jetzt dann die Leute, die die Revolution mitgedacht hatten, wurden dann völlig beiseite geschubst. Das hat zu viel Frust geführt. Das heißt aber, es gibt unterschiedliche Narrative über die Revolution. Es gibt die westdeutschen Narrative, es gibt die Narrative der Elite der DDR oder einer bestimmten Intelligenzia, die tatsächlich sich eine neue DDR gewünscht hatte. Und es gibt die Narrative der normalen Bürgerinnen und Bürger, die ein anderes, westdeutscheres vielleicht Leben führen wollten. Und da beißen sie, die Frage ist, was setzt sich jetzt durch? Also die sind ja alle wahr. Das sind legitime Gesichtspunkte auf eine sehr komplexe Situation. Umbruchssituationen, Revolutionen sind immer sehr komplex. Nur sind einige dieser Narrative natürlich sehr viel positiver besetzt, weil man sagt, die Leute hatten ihr Leben im Griff, sie hatten ihren Staat im Griff und sie wollten was ändern und haben etwas geändert. Nur nahm man ihnen das dann so ein bisschen weg und änderte es für sie. Und das hat auch ein tragisches Moment, vielleicht aber notwendigerweise. Ne, Tschechische Republik, Ungarn und so weiter gab es natürlich auch diese Wenden. Aber es gab keinen großen Bruder, der die Leute an die Hand nahm und sagte, so, wir wissen jetzt, wie es geht. Und damit hatten die Leute nicht den Eindruck, dass es ihnen völlig aus der Hand genommen wurde, wie jetzt sich ihre eigene Gesellschaft weiterentwickelt. Und das ist so sowohl die Tragik als auch der Vorteil. Ja. Die neuen Bundesländer sind sehr viel reicher, trotz aller Probleme, als die Tschechische Republik oder Ungarn. Gleichzeitig hatte die Tschechische Republik und Ungarn ihr Schicksal in der Hand. Und das ist hier so nicht der Fall gewesen. Und das hat, bei allen Vorteilen hat es eine tragische Komponente.
Wollen wir mal ins Publikum fragen? Es gibt ein Mikrofon und wir wollen das ja aufnehmen, deswegen sollte man ins Mikrofon sprechen. Hier vorne links habe ich einen Arm sich recken sehen.
Eine kurze Anmerkung, weil ich mir nicht sicher bin, ob man für die alten Bundesländer tatsächlich diesen Begriff Revolution tradieren kann, weil da hat sich nichts getan. Also, und aus meiner Erfahrung ist der Begriff, dass zwar die Ostdeutschen revoltiert haben, aber da finde ich ein bisschen verschenkt, beziehungsweise würde ich immer kritisieren. Auf der anderen Seite würde die Frage, die ich mir aber stelle, ob das, was Sie als Ethnisierung bezeichnen, nicht auch eine Identifikation oder eine Identifizierung mit etwas ist, so als ostdeutsche Biografie. Ich sage gerne, ich bin Ossi, also ich habe damit doch kein Problem. Was eigentlich auch resultiert in die Frage, wie viele Autoren sind dann eigentlich Ossis, spielt das eine Relevanz in der Begriffsbestimmung?
Also ich antworte die zweite Frage zuerst. Ungefähr die Hälfte der Autorinnen und Autoren sind Ossis. Ich habe das vor kurzem gezählt, falls ich die Frage jemals bekommen würde. Aber der Begriff Ossi, der untersucht wurde in den Medien, der wurde vor allem durch westdeutsche Journalisten produziert. Das heißt, die Narrative, die wir untersucht haben, das hatten Sie ja schon angesprochen, sind in der Regel dominierende westdeutsche Narrative. Und es hatten mich auch, eine Journalistin hat mich angerufen und meinte, sie arbeite für die Tagesthemen. Bei den Tagesthemen würden 120 Leute arbeiten. Sie sei die einzige Ostdeutsche und sie würde immer das Thema Rechtsradikalismus bekommen. Und wenn sie sagt, ich habe hier mal ein schönes Thema, ich habe eine neue Idee, in Dresden ist das und das los, dann sagt der verantwortliche Redakteur, wir hatten doch den Osten erst letzte Woche, da war doch was über die Rechtsradikalen im Osten. Ja, also, und eine von 120 ist ich denke, da habe ich wieder dieses Elitenproblem, das ist ein bisschen wenig, auch 25 Jahre später. In der Taz, die sich ja so schön offen gibt, gibt es, wenn ich richtig informiert bin, zwei Ossis, die arbeiten, eine arbeitet in der Technik und eine arbeitet in der Druckerei. Und so geht das ein bisschen weiter. Also die dominierenden Diskurse in den Zeitungen, aber auch in öffentlichen rechtlichen Sendungen, da dominieren sehr stark immer noch Leute mit Westbiografien. Und irgendwann wird das ein bisschen komisch, finde ich. So, jetzt die andere Frage. Die Revolution sei eine hiesige Revolution gewesen und keine gesamtdeutsche. Naja, ich würde aber sagen, so wie wir, wenn wir... Wir würden ja auch bestimmte Sachen, die eigentlich nur in Bayern passiert sind oder nur in Berlin passiert sind, trotzdem als deutsches Phänomen bezeichnen. Etwas, was nur hier passiert ist, ist trotzdem eine Errungenschaft. Natürlich gibt es keine Deutschen, aber es gibt den Begriff. Und wir könnten doch den Begriff Deutsche auch auf die hiesige Population verwenden. Also ich sehe da kein Problem darin zu sagen, Deutschland hat eine Revolution geschafft. Das waren zwar nur die Ostdeutschen, ja, aber meine Güte, die Ostdeutschen haben was geschafft, was sonst die anderen Deutschen nicht geschafft haben. Da kann man doch auch stolz drauf sein. Das ist etwas, eine Errungenschaft, die einzigartig ist in der Geschichte Deutschlands. Und da könnte man doch wirklich was drauf aufbauen. Wäre meine Hypothese.
Ja, das ist sicher konsensfähig. Es klingt halt ein bisschen defensiv. Ich stelle mir unter einer Umkehrung der Narration noch ein bisschen was mehr vor. Ja, das müsste irgendwie eine Erzählung bringen, wo die Westdeutschen sozusagen erschlafft vor sich hin werkeln und irgendwie geradezu in die Krise arbeiten und dann werden sie vom Osten mitgerissen. Ja, und kriegen endlich mal eine richtig gute Aufgabe. Ja? Kolonisierung jetzt. Ja? Das hatte Deutschland mangels Kolonien, hatte das nicht sowas. Ja? Also ich habe mal mit einem höheren französischen, ich sage jetzt mal den Namen nicht, aber es ist wirklich ein sehr bedeutender, hochrangiger französischer Jurist in Auerbachs Keller, da wurde ich dazugeladen, weil ich auch ein bisschen Französisch kann. Und da saß ein deutscher Professor, ein ostdeutscher Professor, der sich beklagt hat über die geringen Bezüge, die er hatte. Und die hohen Busch-Zulagen, die die Westkollegen hatten. Und da hat der Franzose nur gesagt, hat er gesagt, das haben wir in den Kolonien auch so gemacht. Ja. Also das war dann zumindest ehrlich. Ja. Also sozusagen diese Aufgabe, ja, haben viele Techniker haben da eine Aufgabe bekommen, überhaupt alle möglichen Leute haben eine Aufgabe bekommen. Ja. Dadurch, dass im Osten sozusagen ein Reformgebiet deklariert wurde. Ja. Durch die Menschen selbst, ja, nicht durch andere. Die anderen haben das sozusagen schon abgeschrieben gehabt und haben ja gar nicht gedacht, dass da irgendwas passiert, außer man greift von außen ein und dann hat sich es aber von innen, also irgendwie so in dieser Richtung. Ja. Das meine ich jetzt gar nicht nur lächerlich, ich meine wirklich, dass es an der Perspektive liegt, die man auf die Geschichte wirft. Und deswegen muss ich nochmal zurückkommen darauf, also Wissenschaft hin oder her, aber wenn sie zur Resurrektion von Vorurteilen beiträgt, dann hat es auch was Tristes.
Also, Moment.
Das Buch hat mich deprimiert.
Ja, es ist deprimierend und ich würde auch nicht sagen, dass es man es lesen muss. Das nächste Buch wird interessanter. Das nächste Buch, da geht es eher darum, was, wie die soziale Realität ist. Wie gesagt, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute sich für diese Spielerei interessieren. Das war so eine Fingerübung. Wie funktionieren...
Das erstaunt mich aber jetzt, dass Sie da erstaunt sind. Sie schreiben der Ossi auf den Titel, dann sind Sie erstaunt, dass die Journalisten anrufen.
Es ist natürlich, genau, also man muss halt medienwirksam ab und zu etwas produzieren und es überrascht mich aber immer, wenn Leute sich fangen lassen durch solche medienwirksamen.
Ich verstehe schon, Sie wollen sagen, Sie arbeiten ja weiter und Sie haben das nicht als ein One-Off gemacht, sondern das ist jetzt sozusagen ein Thema, das von verschiedenen Seiten angegangen wird.
Der Punkt ist, es war eine Kategorie des Begriffes, der Begriff hat sich inzwischen geändert, man könnte sich des Begriffes nochmal annehmen. Ich finde das jetzt nicht so interessant, mich interessiert vor allem die Zuschriften, die ich bekommen habe. Mhm. Viele Leute sagen, wissen Sie was, ich lebe seit 15 Jahren im Westen, und ich oute mich nicht mehr als Ostdeutscher. Also in dem Fall, das ist, wie Sie vorhin gesagt haben, es geht ein bisschen wie um die Homosexuellen, die jahrzehntelang sich verstecken. Es gibt Leute, die sich im Westen verstecken und sagen, ich kann mich nicht outen. Die Begrifflichkeit Ostdeutsch ist so negativ konnotiert. Ich kriege so viele Probleme auf Arbeit. Die Leute sind so unhöflich zu mir, wenn sie wissen, dass ich Ostdeutscher bin. Ehrlich? Ich kann nicht gut leben und zugeben, dass ich Ostdeutscher bin, wenn ich im Westen bin. Und ich bin nicht geoutet. Ich behaupte jetzt immer, ich sei aus irgendeinem Dorf und Leute fragen mich nicht weiter. So, und dieser Frage will ich lieber nachgehen. Also nicht so sehr, was ist die Kartografie des Begriffs, wie gesagt, ja, sondern geht es den Leuten wirklich schlechter? Es ist ein Einzelfall. Sind alle Leute, die mich angeschrieben haben, einfach etwas kuriose Leute, die ein Argument brauchen, warum es ihnen gerade nicht gut geht und sagen, das ist, weil sie Ossi seien? Oder haben wir tatsächlich ein handfestes Problem, wie ein rassistisches Problem in den Vereinigten Staaten, dem man näher nachgehen soll? Und dieser Frage möchte ich nachgehen. Also gibt es einen Rassismus gegen Ostdeutsche? Und das ist für mich eine offene Frage. Ich habe sie noch nicht beantwortet. Ich habe viele Befindlichkeiten gehört, vor allem von Leuten. Ostdeutsche schreiben mich an und sagen, ich werde diskriminiert. Westdeutsche schreiben mich an, wenn sie überhaupt die Frage stellen, dann stellen sie die falsche Frage und gehen sie doch bitte zurück nach Nordkorea. Also das ist auch so eine Fantasie, dass man die Frage nur stellen kann, wenn man kommunistische Präferenzen hat. Also Nordkorea ist meine Konnotation jedenfalls so ein Steinzeitkommunismus. Die Leute denken, ich bin Steinzeitkommunistin, wenn ich diese Frage überhaupt stelle, gibt es Diskriminierung? Meine Hypothese ist, es könnte sehr wohl Diskriminierung geben. Es würde einiges erklären, aber ich weiß es noch nicht.
Wie steht es denn um die wissenschaftliche Rezeption des Buches? Also jetzt haben wir sozusagen journalistische und andere Reaktionen abgedeckt. Gibt es eine andere Diskussion jetzt noch in wissenschaftlichen Kreisen? Was sagt man da? Ist das interessante Fallstudie oder wie wird das wahrgenommen?
Das Buch ist ja noch nicht so alt und Sie wissen ja, wie lange es dauert, bis eine Rezension veröffentlicht wird. Die Feedbacks, die ich bekommen habe, ist, es hat sich seit, wie gesagt, die Studie bezieht sich auf die Mitte des ersten Jahrzehnts dieses Jahrtausends. Es kann sich einiges geändert haben. Gerade in Osnabrück gibt es einen Forscher, der sagt, jetzt seit 2009 ist der Begriff Ossi kaum vor. Und wenn er vorkommt, ist er lange nicht so negativ konnotiert, wie er damals war. Also es gibt Änderungen.
Und jetzt haben Sie nicht gesagt, Sie waren in Berlin auf einer Diskussion, die auch sehr sachlich um das Buch ging, oder?
Ja, ich werde viel eingeladen. Ich werde auch an Universitäten eingeladen. Ich werde von Landeszentralen für politische Bildung eingeladen, um darüber zu reden. Und es gibt viel Betroffenheit. Es gab auch eine ganze Reihe, ich habe 15 Radiointerviews gegeben, ein paar Fernsehinterviews, alles nur von Sendern aus den neuen Bundesländern. Die einzigen Reaktionen, die ich aus überregionalen Medien und westdeutschen Medien hatte, es gab einen sehr vernichteten Taz-Artikel, wo dieser Osnabrücker Forscher zitiert wurde und da wurde gesagt, in Osnabrück wird die Situation anders dargestellt und deswegen lügt Frau Peetz. Also das ist natürlich... etwas, also ich frage mich, ob die Frau, die das geschrieben hat, studiert hat. Und es gab vom Stern eine Anfrage, dachte ich, okay, wow, überall neue Medien, die Westies interessieren sich, schön. Aber der Stern-Redakteur rief mich an und sagte, ich habe Sie doch gerade im Radio gehört. Geben Sie es doch zu, Sie sind angeheiratete Britin. Bei Ihrem Akzent, Sie sind Ossi. Nur Ossis können so ein Buch produziert haben. Und da dachte ich, also ich bin tatsächlich Britin, das hatte ich ihm auch dann erklärt. Aber die Tatsache, diese Ethnisierung, meine Hypothese, dass ganz viele soziale Phänomene ethnisiert werden, die betrifft mich auch. Diese Betonung dessen, dass ich Britin sein muss oder sein kann, oder das hat irgendwas mit der Aussagekraft des Buches zu tun. Und schon diese Aussage finde ich kurios. Wenn ich Ossi wäre, wäre es weniger wahr oder so, was ich daraus gefunden habe. Oder wenn die Hälfte des Buches nicht aus Ossis bestünde, wäre es wahrer, als wenn alle Ossis wären. Oder das ist doch... Das war einfach eine kleine Schule.
Sie lenken ja Ihrem eigenen Diskurs drin, den Sie darauf beschreiben.
Wieso?
Also ich meine, es ist traurig und macht betroffen, was Sie da erzählen, und es wäre vielleicht auch mal ein Text wert, das so zusammenzustellen, aber es bestätigt ja im Grunde das, was auch untersucht wird. Es bestätigt das Fortwirken dieser Konstruktion. Ja.
Und die Konstruktion betrifft mich auch, aber ohne dass ich jetzt deswegen Aussagen darüber gemacht habe, ob Ossis, Wessis oder Britinnen die bessere Wissenschaft darüber machen.
Aber es geht noch weiter, wenn solche Vorwürfe kommen, dann denkt man doch, dass es sozusagen eine bestimmte thematische Beschäftigung mit Ostdeutschland im Grunde Parteilichkeit voraussetzt. Ja? Oder ne, Selbstbetrachtung, Selbstbestätigung oder so etwas.
Das finde ich faszinierend. Wessis sind auch in meinen Lehrveranstaltungen reagieren oft sehr defensiv, als würde man ihnen etwas vorwerfen, ihnen persönlich etwas vorwerfen. Und Ossis reagieren anders defensiv, weil sie sagen, naja, wir werden diskriminiert. Oder? Also es ist... Ich muss sagen, die Empirie ist nicht so klar. Also wie gesagt, ich weiß es einfach nicht, was diese Diskriminierungshypothese mit sich führt und warum Wessis so aggressiv reagieren, wenn ich über dieses Thema rede. Da denke ich, da muss doch was dran sein. Warum müssen Wessis so defensiv reagieren? Warum können sie es nicht einfach sagen, der Begriff funktioniert so und so, ich nehme es zur Kenntnis, next topic. Türke ist auch ein negativ besetzter Begriff, was weiß ich, Afrikaner ist ein negativ besetzter Begriff und Ossi. So, das kann man doch zur Kenntnis nehmen und weiterleben. Aber ich kriege diese Hassmails von irgendwelchen Wessis, kriege ich bei meinen Forschungen selten. Aber ich kriege Hassmails von Wessis, die sich tatsächlich hinsetzen und sich eine halbe Stunde Zeit nehmen, um ihren Hass auszudrücken. Und ich denke, huch, vielleicht haben wir ein Diskriminierungsproblem. Aber
ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass wir noch weitere Wortmeldungen haben oder Fragen.
Jetzt haben sich meine Anmerkungen schon ein wenig gehäuft, aber ich würde gerne zurückkommen auf das Stichwort erstmal Punkt 1, Elitenfortsetzung. Ich glaube, das ist schon, stimme ich Ihnen total zu, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob man vor 5 Jahren darüber gesprochen hat, inwieweit die Eliten aus Westdeutschland sich sozusagen hier eingenistet haben und inwieweit sich diese Elitenbildung heute fortsetzt und damit auch ein Normalisierungsprozess stattfindet, auch gerade an den Universitäten und eben auch in anderen Bereichen. Zweiter Punkt, den ich anführen wollte, noch Stichwort Narrative verändern. Ich bin auch Mitglied der dritten Generation Ost und ich finde es gerade da, es ist ein ganz spannender Punkt, eben zu schauen, sich anzugucken, wie kann man diese Narrative verändern. Und meine Meinung ist, man kann diese Narrative tatsächlich nur verändern, wenn man politisch auch aktiv wird. Sprich, man vernetzt sich, man verbindet sich, man fährt nicht nur durch den Osten und guckt sich und versucht sich mit diesen Bildern irgendwie neue Diskurse aufzumachen, sondern man versucht in diesen Regionen, die inzwischen auch betroffen sind von Strukturschwäche und Strukturwandel, etwas zu tun, dass man eigene Gestaltungsmöglichkeiten wieder sozusagen, also Stichwort Empowerment, entfaltet. Und das ist für mich eine Form, um diese Narrative zu ändern.
Toll. Ich habe eine kurze Frage, warum der Ossi? Wir haben ja sehr oft gehört, die Ossis, und ich würde jetzt nicht sagen, dass es der Individualisierungs- oder Kollektivismus-These widerspricht, weil man hat ja auch mal von der Japaner oder der Afrikaner oder noch schlimmer, was weiß ich, gesprochen. Und die zweite Frage, also ich finde es, oder Bemerkung vielleicht, ich finde es, und Provokation vielleicht, wenn ich darf, ich finde es ziemlich verwegen, eine so mal aus dem Spiel heraus entstandene Studie 2004, 2005, sozusagen 2013 noch publizieren zu lassen und dann auch noch zu sagen, das sei ein Diskurs. Also mein Diskurs ist, Begriff beruht jetzt nicht auf einer Analyse von 2 Zeitschriften oder so, sondern da kommt schon auch ein bisschen mehr dahinter an Institutionen, das weiß ich nicht, wenn wir den Foucault-Begriff vielleicht zugrunde legen, wo mir dann ehrlich gesagt dieses bisschen leichtherzige publizieren lassen dann auch und nicht danach fragen, was damit passiert. Ja, also wenn das Buch dann sozusagen raus ist, passiert ja mit dem Buch etwas. Ne? Also es wird reproduziert, die ganze Sache. Und zumal, wenn Sie dann sagen, das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so das Thema. Ne? Klar, 2009 wäre für mich ein ziemlich einleuchtender Grund, warum. Da haben wir seither ein paar andere Probleme. Und also die Frage, ob da nicht ein bisschen zu leicht genommen wird, die Verantwortung, die wir als Wissenschaftler oder als, weiß ich nicht, intellektuelle Elite doch auch haben, wenn wir sowas dann loslassen.
Ja, also ich habe mir hier rausgenommen, das ist so ein bisschen ein zeitlich spezifischer Diskurs gewesen. Wir verwenden schon den Foucault'schen Diskursbegriff, aber in dem Sinn, dass wir die Wissen-Macht-Narrative an einer Stelle aufgedröselt haben, nämlich an den Massendiskursen, also was für Wissen wird produziert, Wissen in Anführungsstrichen. Also wie funktioniert der Begriff in den Massenmedien, sodass, wenn man es natürlich zu Entscheidungsprozessen kommt, wie wir ja auch an diesem Fall der abgelehnten Ossi in einem Stuttgarter Betrieb gesehen haben, man kann die Auswirkungen möglicherweise empirisch nachvollziehen. Das war jetzt nicht der Zweck dieses Buches. Wie gesagt, wir planen einen zweiten Band, in dem wir dem empirisch anders nachgehen. Aber das war, in dem Sinn war das einfach, das war auch eine Kartografie und nichts weiter. Eine Kartografie, die sich auf einen ganz bestimmten Zeitraum... Na, für die Studierenden war es eine Fingerübung. Die meisten der Studierenden haben dann promoviert. Also es war schon eine Elite von Studierenden, die da mitgemacht haben. Aber es haben dann noch 5, 6 Professoren sich daran beteiligt, für die es natürlich keine Fingerübung ist, sondern eine weitere Betätigung ihres normalen Betätigungsfeldes. Also in dem Sinn ist das Buch schon heterogen zusammengesetzt. Gemeinsam haben wir in dem Buch, dass wir uns tatsächlich nur um den Begriff gekümmert haben. Wir haben uns jetzt nicht weiter gekümmert um die soziale Realität. Das ist keine Soziologie. Und ich denke, man kann Foucault ernst nehmen, auch ohne jeweils den Machtkomplex untersucht zu haben. Also in unseren ganzen anderen Forschungen schauen wir immer Wissen und Macht zusammen an als Komplex. Und hier haben wir das separiert. Also das erste Buch zu Wissen und das zweite Buch kommt dann zur Macht. Dafür können wir uns kritisieren, das verstehe ich, kann ich nachvollziehen.
Der Titel?
Ach, der Titel, ja, der ist sehr umstritten. Das Problem war folgendes. Die Analogie des Begriffes Ossi sehe ich als Analogie zum Begriff Ausländer. Der Ausländer funktioniert immer als maskuliner Begriff, als maskulinisierter Begriff. Wir haben eine Untersuchung gemacht mit Schülerinnen und Schülern und die haben den Begriff Ausländer immer verwendet mit er, also wer, wenn es dazu kam, zu fragen, was ist für dich ein Ausländer? Das ist jemand mit einem Messer und dann gehe ich auf die andere Straßenseite und das Komische an Ausländern ist, die lieben doch ihre Schwestern und bringen sie um, weil sie nicht sich genug bedecken. Der Ausländer ist also ein grundsätzlich maskulinisierter Begriff. Der Ossi ist im Gegensatz dazu ein grundsätzlich generischer Begriff und wie andere generische Begriffe ist der auch maskulinisiert. Wir haben aber einen Artikel hier drin über die Ossi. Wenn es über ostdeutsche Frauen geht, da gibt es tatsächlich eine andere, ganz andere Konnotation als mit dem Ostdeutschen oder dem Kollektivwort Ossi. Und dem ist der Kollege Daniel Schmidt nachgegangen. Die Ostdeutsche, die hat Schuld an ganz anderen Sachen als der Ostdeutsche. Die Ostdeutsche ist daran schuld, dass der Ostdeutsche vereinsamt. Sie wandert nämlich öfter aus in den Westen, lässt den Mann alleine. Männer, die zu viel allein gelassen werden, werden oft zu Rechtsradikalen. Also da ist auch die Frau dran schuld. Weiterhin ist die Ostdeutsche dran verantwortlich, dass der Deutsche ausstirbt, weil die Ostdeutsche nicht genug reproduziert. Das ist so ein anderer Subdiskurs. Also es gibt so Verantwortlichkeiten, die man der ostdeutschen Frau zuweisen kann, die der Mann so nicht hat. Der Ostdeutsche ist, wie gesagt, auch ein Opfer der ostdeutschen Frau, die einfach auswandert und ihn allein lässt. Aber wir haben die 10 anderen Artikel geht es um das generische Wort und wie sehr oft generische Begriffe geht es oft um die Identifizierung mit maskulinen Gestalten. Also aber es war kontrovers, muss ich zugeben. Der Titel ist nicht ganz adäquat.
Ich hätte nochmal 2 Fragen. Die eine betrifft die Schwierigkeiten der Kategorisierung oder sozusagen auch die Erfindung ein Stück weit einer bestimmten Kategorie des Ossis. Auf der einen Seite natürlich ist auch eine positive Diskriminierung eine Form von Diskriminierung. Auf der anderen Seite ist die Kategorie des Ossis auch an sich problematisch, weil ein Stück weit der Deutsche jetzt auch die Möglichkeit hat, sich entweder als Opfer zu fühlen oder eine neue Identität aufzubauen, auf die er irgendwie stolz sein kann. Also das stieß mir ein bisschen auf. Die andere Frage betrifft die andere Studie, also dieser Elitenwechsel. Welche Eliten haben Sie denn untersucht? Also ich dachte jetzt an die zweite Wissenschaftskultur zum Beispiel. Was ist denn Ihr Begriff von Elite in der Studie und wen untersuchen Sie?
Also wir haben uns die Staatselite vorgenommen. Wir sind ja Politologen. Wir interessieren uns jetzt nicht für eine literarische Elite oder eine journalistische Elite, sondern wir interessieren uns für den Staatsapparat. Und was uns, weil alles andere kann einfach unfair sein, aber es obliegt nicht der demokratischen Strukturierung.
Das ist aber jetzt nicht genau Foucault. Da könnte man den Politikbegriff ein bisschen weiterfassen.
Ja. Wir haben es ad hoc eingeschränkt. Wir haben immerhin jetzt die 430 Biografien, so, das sind am Durchschauen. Das, ja, also, genau. Und wir schauen uns an, wo Staatssekretäre, Minister, aber auch Hochschulrektoren. Wir wollten uns eigentlich auch Bischöfe anschauen, dazu kommen wir nicht, aber das ist ja in Deutschland, wir haben ja sehr viel grauen Staat. Ne? Also Bischöfe sind ja auch zum Teil staatlich alimentiert. Man könnte sagen, sie sind Teil des Staats. Sind wir nicht ganz klar. Wir haben uns Intendanten angeschaut von öffentlich-rechtlichen Medien. Also wir haben uns so ein bisschen den grauen und den festen Staat angeguckt, sowohl politisch als auch in der öffentlichen Verwaltung. Und sind, aber wir sind noch nicht fertig damit. Mit der, also ja, meine wissenschaftliche Hilfskraft schaut sich das noch an. Es ist noch nicht ganz klar, wie das jetzt ausgeht. Wir haben uns die neuen Bundesländer angeschaut und exemplarisch 6 Städte, Kommunen der alten Bundesländer rausgepickt und möchten einfach schauen, was jetzt passiert. Und einfach, im Moment sieht es nicht so aus, als würden Ostdeutsche sehr stark dominant sein im Westen. So, jetzt die Frage nach dem Opferdiskurs. Ist es ein Problem zu sagen, manche Deutsche sind Opfer? Ich sehe darin, ehrlich gesagt, kein Problem. Es gibt Leute, die fürchterliche Sachen durchlebt haben und natürlich können die Opfer sein. Auch wenn natürlich, wenn sie sagen möchten, dass der Deutsche an und für sich ein Täter ist und immer sein wird, halte ich das nicht für inkompatibel damit, dass manche Täter auch Opfer sind. Die Realität ist komplex.
Wir haben noch eine Frage und dann kommen wir langsam zum Ende, weil die Anschlussveranstaltung droht.
Ja, und Frau Peetz will ja auch heim.
Okay.
Ja, die Fragen haben sich eigentlich auch schon erledigt. Das war im Grunde Studie oder Fingerübung. Das haben Sie ja nochmal ein bisschen verkleinert. Ich wollte nur eine Anmerkung machen, obwohl ich nicht so ein Freund von Auditoriumsstatements bin. Der Journalist, der vom Stern angerufen hat, der war ich nämlich. Und weil Sie damit argumentieren, wollte ich das nur mal richtig stellen. Die Frage war nicht, dass man gewettet hätte oder dass man glaubte, sie wären Ossi, sondern man wollte natürlich die Bestätigung, dass sie natürlich im Westen sozialisiert wurden, weil sonst natürlich niemand hier Professor in der Indianerforschung sein kann in Leipzig. Das war der Hintergrund der Frage.
Ah, danke für die Erklärung.
Da gab es wahrscheinlich ein Ost-West-Missverständnis.
Okay. Ja, mit dieser Entdeckung.
Oder ein West-Britin-Missverständnis. Also, ja, okay. Okay, also das finde ich jetzt wirklich sehr spannend. Vielen Dank. Also das mit der Wette hatte ich, glaube ich, jetzt nicht erwähnt. Das hatte ich in anderen Zusammenhängen schon erwähnt, dass man am Stern gewettet hätte, ich sei... Was haben Sie gewettet? Wessi?
Ich habe gewettet, Sie sind importiert Westdeutsche, weil Sie hier in der Indianerforschung bleiben, Professorin. Anders konnte es nicht sein.
Sie hatten recht, ja. Schön. Gut, danke.
Okay, die Frage an Hans Erben. Wir können unten informell noch weitermachen, weil Diskussionsbedarf besteht, weil hier oben findet eine andere Veranstaltung statt. Dann möchten wir herzlich danken.
Danke Rebecca für die Einladung. Kates,
für die Verteidigung des Mittelsessels. Und ja, vielen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit und das Mittun und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, ich möchte auch gleich ankündigen, was das nächste Mal das Thema sein wird. Und zwar am 11. Dezember wird bei uns zu Gast sein, hier auf dem Mittelstuhl, der Christoph Türke. Viele werden ihn vielleicht kennen, auch ein Leipziger Philosoph, zum Thema Aufmerksamkeitsdefizitkultur, wozu er eine Streitschrift geschrieben hat. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Unterhaltung. Dankeschön.
Danke.